Woher kommt jetzt dieser Trend, diese Vorstellung, Cortisol-Fasten? Cortisol, und das schon mal ganz klar zu unterstreichen, ist also kein Giftstoff, den der Körper loswerden muss. Es ist ein lebensnotwendiges Regulationshormon. Problematisch wird es, wenn Menge, Rhythmus und Situation nicht mehr zusammenpassen.
Paracelsus Lab. Paracelsus Lab. Revolutionäre Perspektiven auf Gesundheit und Krankheit. Der Podcast der Paracelsus Gesundheitsakademien mit Matthias Baum.
Hallo Menschen, willkommen zu einem neuen Paracelsus Lab Deep Dive. Cortisol hat ein ziemlich schlechtes Imageproblem. Kaum ein anderes Hormon wird derzeit in den sozialen Medien so häufig für gesundheitliche Probleme verantwortlich gemacht. Du bist morgens erschöpft, dann ist es Cortisol. Du schläfst schlecht, es ist Cortisol. Du nimmst am Bauch zu, auch hier ist es Cortisol. Du fühlst dich gestresst, hast Heißhunger, Verdauungsprobleme. Wahrscheinlich ist es ebenfalls Cortisol. Und die vermeintliche Lösung heißt inzwischen Cortisolfasten oder, wie ich auch entdeckt habe, Cortisol-Detox oder Cortisol-Reset. Aber kann man von einem Hormon überhaupt fasten oder vor allem, wollen wir Cortisol tatsächlich möglichst weit herunterfahren? Die kurze Antwort lautet nein, denn ohne Cortisol könnten wir nicht leben. Cortisol stellt Energie bereit, beeinflusst unseren Blutdruck, reguliert Immunreaktionen, wirkt auf Gehirn und Stoffwechsel und hilft uns jeden Morgen überhaupt erst einmal dabei, vom Schlaf in den Aktivitätsmodus zu wechseln. Ja, sogar, dass wir aufwachen. Das eigentliche Problem ist deshalb nicht Cortisol selbst. Problematisch wird es, wenn die Menge an Cortisol sich verändert, der Rhythmus und die Situation nicht mehr letztendlich zusammenpassen. Problematisch wird es, wenn Menge, Rhythmus und Situation nicht mehr zusammenpassen. Und deshalb schauen wir in diesem Deep Dive uns genauer an, was Cortisol wirklich macht und warum Stress nicht automatisch zu viel Cortisol bedeutet, was chronisch erhöhte Cortisolspiegel tatsächlich mit unserem Körper machen können und warum Cortisolfasten zwar ein ziemlich guter Social-Media-Begriff ist, aber physiologisch eher unsinnig ist. Also, lasst uns reinstarten und einmal tief eintauchen. Was ist Cortisol überhaupt? Die meisten haben den Begriff schon mal gehört, würden an unser Stresssystem denken. Cortisol, um da erstmal einzusteigen, gehört zur Gruppe der sogenannten Glukokortikoide, also Steroidhormone, die irgendwas mit dem Zuckerstoffwechsel zu tun haben. Und produziert wird dieses Cortisol im Körper natürlich auch direkt selbst. Alle, die im Anatomieunterricht hier gut aufgepasst haben, wissen das, Zona fasciculata in der Nebennierenrinde. Und wichtig ist, dass Cortisol nicht einfach nur so produziert wird, sondern über einen hormonellen Regelkreis läuft. Den kennen auch die meisten. Das ist der Hypothalamus, der hier als zentrale Schaltstelle verantwortlich ist. Informationen, die hier reinkommen, warum müsste vielleicht Cortisol ausgeschüttet werden. Dann gibt es die Hypophyse und die Nebenniere, da wo dann letztendlich das Hormon produziert wird. Wir kürzen das immer ab mit der sogenannten HPA-Achse. Das kommt eher aus dem Englischen heraus. Was passiert dann eigentlich? Vereinfacht dargestellt, der Hypothalamus bekommt ein Signal, einen Reiz. Naja, es könnte irgendetwas sein, was man gesehen hat, gerochen hat. Über irgendein Sinnesorgan, vielleicht auch Hunger, der registriert wird. Dann schüttet der Hypothalamus ein Hormon aus, das sogenannte Cortisol-Releasing-Hormon, was die Hypophyse beauftragt, ACTH auszuschütten. Und das zirkuliert in der Blutbahn, kommt zur Nebennierenrinde und es wird Cortisol ausgeschüttet. Cortisol wirkt anschließend über eine negative Rückkopplung auf den Hypothalamus und die Hypophyse zurück. Damit haben wir kein einfaches Stresshormon, was erstmal nur verfügbar ist, sondern ein hochreguliertes biologisches Rückkopplungssystem. Und dementsprechend wird beim Anstieg von Cortisol in der Blutbahn dem Gehirn, in dem Falle dem Hypothalamus und der Hypophyse vermittelt, wir haben jetzt genügend Cortisol, es muss nicht mehr. Cortisol bindet unter anderem an intrazellulären Rezeptoren, also sogenannten Glukokortikoidrezeptoren. Und dieser kann in den Zellkern gelangen und dort die Expression zahlreicher Gene verändern. Also wenn Cortisol mehr anwesend ist, aus welchen Gründen auch immer, da schauen wir noch drauf, dann hat das Einfluss auf den gesamten Organismus. Verschiedene Aspekte, die Cortisol wirklich machen kann bei uns in jeder einzelnen Zelle. Deshalb besitzt Cortisol Wirkung in praktisch allen wichtigen physiologischen Systemen und Glukokortikoidrezeptoren finden sich an sehr vielen Zelltypen im Körper. Cortisol, und das schon mal ganz klar zu unterstreichen, ist also kein Giftstoff, den der Körper loswerden muss. Es ist ein lebensnotwendiges Regulationshormon. Und für die, die jetzt denken, naja, Cortisol, das ist doch gleich Stress, also Cortisol ist doch nur ein Stresshormon vielleicht, da muss man relativ klar sagen, dass der Begriff Stresshormon nicht falsch ist, aber er macht die Wirkeigenschaften von Cortisol etwas unvollständig. Besser wäre wahrscheinlich zu sagen, Cortisol ist ein Anpassungs- und Energiebereitstellungshormon. Was das bedeutet, schauen wir uns noch an. Wenn Anforderungen steigen, muss der Organismus Ressourcen verfügbar machen und genau dabei hilft Cortisol. Cortisol ist ein kataboles, ein abbauendes Hormon. Und wie ich schon erwähnt habe, wenn Reize den Hypothalamus erreichen, ob wir eine Gefahr vielleicht registriert haben, dann wird im Verlauf der Stressreaktion auch Cortisol ausgeschüttet. Und dieses Cortisol hat dann verschiedene Effekte, beispielsweise auf den Stoffwechsel. Denn Cortisol fördert unter anderem die Neugewinnung von Energie, die sogenannte Gluconeogenese, die passiert in der Leber, deswegen nennt man sie hepatische Gluconeogenese, und sorgt für eine Verfügbarkeit verschiedener Stoffwechselsubstrate, um den Energiehaushalt und die Energieversorgung umzukehren, Zucker in die Blutbahn zu bringen, das Gehirn mit Energie zu versorgen. Darüber hinaus baut Cortisol dafür auch Eiweiße ab, in verschiedenen Geweben, insbesondere auch in der Muskulatur. Es fördert aber auch die Fettverbrennung und die Mobilisierung von freien Fettsäuren, die dann zur Energiegewinnung herangeführt werden sollen. Und am Ende geht es bei Cortisol immer um die Aufrechterhaltung der Glukoseversorgung wichtiger Organe, die jetzt in dieser Akutsituation, in dieser Anpassungssituation wichtig sind. Und das beschreibt es relativ gut. In der Akutphase ist das total sinnvoll. Und nochmal, als Anpassungshormon, als Regulationshormon, als Energiebereitstellungshormon hat Cortisol extrem wichtige Funktionen. Wenn man also morgens aufsteht, Sport treibt oder eine Infektion bekämpft oder vor einer psychischen Herausforderung steht, muss der Organismus ausreichend Energie haben und immer dann spielt diese HPA-Achse und dann am Ende auch Cortisol eine wichtige Rolle. Das heißt aber auch, dass ein vorübergehender Cortisolanstieg keine Fehlfunktion ist. Und wer das erzählt, erzählt nicht die Wahrheit. Denn es macht extrem viel Sinn, dass unser Adaptionssystem, das wir quasi als Stresssystem oder systemische Stressreaktion bezeichnen und wo Cortisol eine wichtige Rolle spielt, durchaus auch sich anpassen muss. Es ist ein Teil einer ganz normalen Anpassungsreaktion. Problematisch könnte dagegen eher der chronische Hypercortisolismus sein. Also was bedeutet das? Hyper, zu viel Cortisol im System. Oder, und das macht für viele Menschen wahrscheinlich viel eher das Problem aus, eine gestörte Regulation. Also wir haben gar nicht extrem viel Cortisol, sondern Cortisol nicht zu den richtigen Zeitpunkten. Und wie schon erwähnt, wird diese HPA-Achse und damit die Cortisolausschüttung auch aktiv, wenn unser Immunsystem sich für eine Aktivität entscheidet, also beispielsweise bei Infektionen, wie gerade schon erwähnt. Und hier, glaube ich, steht eines der größten Missverständnisse im Raum. Ich gehe auch gleich noch darauf ein, was der Unterschied zwischen Cortisol und Cortison hinten mit N ist. Denn oft würde man sagen, Cortisol unterdrückt ja das Immunsystem. Es ist antientzündlich, es hemmt einfach das Immunsystem. Das stimmt, aber ehrlicherweise nur teilweise. Denn Glukokortikoide und dementsprechend auch Cortisol sind wichtige Immunregulatoren. Die Wirkung hängt unter anderem von der Konzentration, vom Zeitpunkt und der Dauer der Ausschüttung statt und natürlich auch vom Zelltyp und dem immunologischen Kontext. Das heißt, ob es ein Virus, Bakterium ist, ob es eine Verletzung ist, wird sich die Situation auch verändern. Bei höheren Konzentrationen können Glukokortikoide proinflammatorische Signalwege und Zytokinantworten deutlich hemmen. Da kennen wir die Logik, dass man sagt, naja, wenn Cortisol mehr ins System kommt, wird das Immunsystem gehemmt. Und genau diese Wirkung wird ja auch medizinisch, therapeutisch, pharmakologisch bei entzündlichen oder Autoimmunerkrankungen verwendet. Aber physiologische Glukokortikoid-Signale sind deutlich komplexer. Da kommt nicht einfach nur ein Stoff im System über eine Spritze an einem bestimmten Ort oder über die Einnahme, über den Verdauungstrakt. Niedrige Konzentrationen können bestimmte Komponenten des angeborenen Immunsystems sogar auf bevorstehende Herausforderungen vorbereiten. Das sehen wir, wenn wir uns einen Ablauf einer Immunreaktion ansehen, dann hilft quasi Cortisol über die Glukokortikoidrezeptoren den Immunzellen, um ihnen zu sagen, wo sie hin müssen und was sie tun müssen. Also kann man relativ klar sagen, dass die moderne Betrachtung für Cortisol heißt, Cortisol moduliert die Immunität, statt sie einfach nur auszuschalten. Das Ausschalten funktioniert von außen zugeführt bei hohen Dosierungen und akuten Entzündungsreaktionen. Eine Immunreaktion aktiviert über inflammatorische Signalwege dann aber auch wieder die Stresshormonachse, die HPA-Achse. Und der Körper besitzt damit eine Art Rückkopplung. Von der Entzündung kommt es zu der Stressachsen-HPA-Achsenaktivierung, dann wird Cortisol ausgeschüttet. Und wir haben eine physiologische Begrenzung einer überschießenden Reaktion. Damit ist Cortisol auch Teil der körpereigenen Entzündungskontrolle. So, und wie schon erwähnt, hat Cortisol einen enormen Einfluss auf den Stoffwechsel. Und ja, hier kommt wahrscheinlich der schlechte Ruf am ehesten auch her. Wir hatten das eben schon mit angesprochen, dass Cortisol katabol wirkt, also abbauend wirkt. Zwar auf der einen Seite auch Fette und Fettsäuren mobilisieren kann oder die Lipolyse betreiben kann, aber eben auch neuen Zucker bildet. Und wenn es regelmäßig passiert oder in zu radikalen oder häufigen Abfolgen oder nicht reguliert, ja, dann hat man unter Umständen mehr Zucker im System. Und bei einem pathologischen Cortisolüberschuss, da können wir es eigentlich ganz gut sehen, wie dem sogenannten Cushing-Syndrom, haben wir Entwicklungen wie beispielsweise einer Insulinresistenz oder einer Hyperglykämie, also zu viel Zucker in der Blutbahn, eine veränderte Fettverteilung, mehr Ansammlung am viszeralen Fett, also viszerale Adipositas, Muskelabbau, gegebenenfalls auch Osteoporose und auch Bluthochdruck. Und die Effekte lassen sich durch mehr Cortisol im System erklären. Aber um das klar zu sagen, nicht jeder da draußen hat ein Cushing-Syndrom, wenn es um Stressreaktionen geht oder auch hohe Stressbelastung geht. Die Regulation der Cortisolausschüttung, die funktioniert gegebenenfalls über den Tag nicht mehr. Die metabolischen Auswirkungen eines wirklich beschriebenen, manifesten, diagnostizierten Hypercortisolismus dürfen nicht einfach auf jeden Menschen mit psychischem oder psychoemotionalen Stress oder Überlastungssituationen übertragen werden. Ein kurzfristiger physiologischer Cortisolanstieg ist etwas völlig anderes als dauerhaft pathologische erhöhte Cortisolwerte. So, und dann hat Cortisol auch Auswirkungen auf unsere Wahrnehmung und unser Gehirn. Also, wir stellen uns nochmal vor, warum wird Cortisol ausgeschüttet? Weil die Stresshormonachse, HPA-Achse aktiviert wurde. Also haben wir mehr Cortisol im System. Energie wird bereitgestellt. Es wird Anpassung stattfinden. Das Immunsystem wird reguliert. Auch der Darm wird mit Cortisol konfrontiert. Die Barriere wird durchlässiger. Nährstoffe können schneller aufgenommen werden. Aber auch unsere Wahrnehmung und unser Gehirn wird durch das Cortisol beeinflusst. Nicht nur über die Rückkopplungsschleife, weil jetzt quasi Cortisol angestiegen ist. Cortisol ist quasi Teil der biologischen Antwort auf Anforderungen. Die HPA-Achse reagiert nicht nur auf physische Bedrohungen, sondern eben auch auf psychosoziale, psychoemotionale Situationen. Und dementsprechend spielt auch das Thema Kontrollverlust, soziale Bewertung, Unsicherheit, die Erwartung an eine Belastung, Schlafmangel, Konflikte und Arbeitsbelastung eine entscheidende Rolle. Nicht nur das Ereignis selbst zählt, sondern auch dessen Bewertung durch das Gehirn. Das Gehirn verarbeitet die Bedeutung einer Situation und koordiniert anschließend unter anderem autonome und auch endokrine, also hormongesteuerte und immunologische Reaktionen. Stress ist deshalb nicht gleich nur Cortisol. Cortisol ist eine Komponente eines wesentlich größeren adaptiven Systems. Wie gerade schon erwähnt, die Frage, wie wirkt sich Cortisol eigentlich auf den Darm aus? Auch hier lohnt es sich wirklich nochmal zu differenzieren. Stress kann über mehrere parallele Wege auf den Gastrointestinaltrakt wirken. Also einmal über das autonome Nervensystem, über Nervenfasern, die sympathische, parasympathische Fasern, je nach Aktivitätslage die HPA-Achse, also die letztendlich Cortisol ausschüttet, über Immunregulation, über Motilität, über die Sekretion, die Wahrnehmung viszeral, also vielleicht auch Beschwerden oder Schmerzen wahrzunehmen, die Durchlässigkeit der Barriere, die intestinale Barriere und Veränderung auch der mikrobiellen Umwelt. Stress heißt nicht automatisch, dass zu viel Cortisol da ist und damit die Darmbarriere und das Mikrobiom zerstört wird. Das passt soweit nicht. Cortisol ist vielmehr auch hier ein Bestandteil eines neuroendokrinen Netzwerkes, über das sich Gehirn, Immunsystem und auch Gastrointestinaltrakt gegenseitig beeinflussen. Aber je nach Anwesenheit von Cortisol kann die Darmbarriere durchlässiger werden, das Mikrobiom sich in Teilen mit verändern. Aber wir dürfen es nicht nur auf ein böses Cortisolhormon schieben. Lass uns hier einen kurzen Break machen. Du interessierst dich für Gesundheit, Ernährung, Naturheilkunde, Psychologie oder Prävention? Dann habe ich eine Idee für dich. Vielleicht ist genau jetzt der richtige Zeitpunkt, tiefer einzusteigen. Nicht nur als Zuhörer, sondern mit einer Aus- oder Weiterbildung, die deinen Horizont erweitert, neues Wissen vermittelt und vielleicht sogar eine ganz neue berufliche Perspektive eröffnet. Die Paracelsus Gesundheitsakademien gehören seit über 50 Jahren zu den führenden Bildungsinstituten im Gesundheitsbereich. Ob Naturheilkunde, Psychotherapie, Osteopathie, Ernährungsberatung, Vitalstoffkunde oder viele weitere Fachbereiche, hier findest du Aus- und Weiterbildung für Menschen, die Gesundheit nicht nur verstehen, sondern aktiv gestalten möchten. Und als Hörer des Paracelsus Lab erhältst du mit dem Code Paracelsus Lab 15 einen Rabatt von 15% auf Fachausbildung, Weiterbildung und Seminare. Gib den Code einfach bei deiner Bestellung auf paracelsus.de im Warenkorb ein. Alle Informationen findest du auch noch einmal in den Shownotes. Vielleicht beginnt genau hier dein nächster Schritt. Und jetzt geht es weiter. Der wichtigste Punkt, den ich schon angedeutet habe und den wir bei der gesamten Thematik rund um Cortisol mit berücksichtigen müssen, ist, dass Cortisol einen Rhythmus besitzt. Auch den haben wir hier im Podcast das ein oder andere Mal schon besprochen. Immer dann, wenn wir über das Thema eines zirkadianen Rhythmus oder Biorhythmus gesprochen haben. Cortisol selbst ist kein statischer Parameter, den man einfach nur messen kann. Der verändert sich über den Tag. Cortisol ist quasi für unsere Tageshälfte, wenn wir auf den Biorhythmus schauen, also die Zeit, mit der wir aufstehen und dann abends nach 12 Stunden zur Ruhe kommen sollten, ganz klar der Regulator des zirkadianen Rhythmus. Bei Menschen mit einem normalen Tag-Nacht-Rhythmus beginnt Cortisol bereits in den frühen Morgenstunden langsam anzusteigen. Es gibt hier quasi immer rhythmische Ausschüttung. Und es erreicht am Morgen einen hohen Wert, der dann über den Tag wieder abfällt. Und morgens ist die physiologische Cortisolausschüttung am höchsten. Und diese physiologische Ausschüttung für die, die einen funktionierenden Tag-Nacht-Rhythmus haben, die kennen das unter Umständen, die auch ohne Wecker aufwachen, da haben wir einen sogenannten Cortisol Awakening Response. Der wird CAR abgekürzt. Die einen oder anderen haben das vielleicht schon mal gesehen oder sich auch damit beschäftigt. Das heißt, nach dem Erwachen oder mit dem Erwachen steigt Cortisol typischerweise innerhalb der ersten 30 bis 45 Minuten deutlich an. Und dieser morgendliche Peak wird als Teil eines Systems verstanden, das den Organismus auf die Anforderungen des kommenden Tages vorbereitet. Jetzt können wir uns überlegen, was mehr Cortisol im System bedeutet. Energiereserven werden mobilisiert, wir sind wach, unser Herzschlag und der Herzrhythmus verändert sich unter Umständen und wir können gut in den Tag starten. Und hier beschreiben vielleicht schon viele, dass genau das nicht stattfindet. Und paradoxerweise, obwohl wir doch so viel Stress haben und vielleicht doch so viel Cortisol im System, reicht morgens diese Cortisolausschüttung nicht aus. Das sieht man relativ häufig. Das heißt im Endeffekt, morgens viel Cortisol im System zu haben, ist nicht nur nicht automatisch nicht schlecht, sondern es ist notwendig, damit wir in den Tag starten können. Wir wollen morgens eine hohe Cortisolaktivität haben, damit wir in den Tag starten können und genügend Energie erstmal aus Reserven auch mobilisieren können. Am Abend hingegen, und hier wird diese Rhythmik sehr deutlich, soll die Cortisolaktivität deutlich abnehmen und immer niedriger werden. Morgens eine hohe Ausschüttung, rhythmische Ausschüttungen über den Tag, aber immer niedrig werdendere Cortisolwerte. Und bei gesunden Menschen erreicht Cortisol dann nachts sehr niedrige Werte. Und wenn wir den Verlust eines nächtlichen Tiefpunkts haben, dann haben wir medizinisch betrachtet unter Umständen ein wichtiges diagnostisches Merkmal des eben schon erwähnten Cushing-Syndroms, also eines Hyperkortisolismus. Und für viele gilt, dass die Rhythmik des Tages nicht optimal funktioniert. Das heißt, wir kommen am Abend nicht wirklich gut runter, haben immer noch Stressbelastungen, die uns beschäftigen. Das können Arbeitsthemen sein, das können auch körperliche Aktivitäten sein, das können auch andere Themen aus Social Media oder den Nachrichten sein, die das System hochfahren. Und interessanterweise kommt es häufig in der Nacht zu einer erhöhten Cortisol-Ausschüttung bei vielen. Die ist höher, als sie eigentlich sein sollte, reicht aber dafür aus, dass man unter Umständen aufwacht und die Nacht nicht gut schlafen kann. Und hier verschiebt sich der Rhythmus, der Tagesrhythmus auch immer weiter. Und man hat dann vielleicht das morgendliche Peak nicht mehr. Von daher sollten wir nicht die Frage stellen, wie bekomme ich mein Cortisol runter, sondern passt meine Cortisolaktivität zu der Tageszeit und zu den Anforderungen. Weil neben der rhythmischen Ausschüttung haben wir auch eine pulsatile Ausschüttung. Ja, das heißt, in diesem 24-Stunden-Rhythmus wird immer etwas Cortisol in der Nacht auch ausgeschüttet, nie besonders viel. Und an der Tageshälfte von morgens bis abends haben wir eigentlich regelmäßige höhere Cortisolausschüttung, die aber eben auch im Tagesverlauf abnehmen. Und man nennt diese pulsatilen Ausschüttungen ultradiane Cortisolpulse. Cortisol wird also nicht kontinuierlich und in exakt gleicher Menge ausgeschüttet. Und das ist auch wichtig, wenn wir uns Cortisol-Laborwerte anschauen, ob nun im Speichel gemessen oder auch im Blut bestimmt. Ein einzelner Cortisolwert ist definitiv nur eine Momentaufnahme und kann sehr verändert werden. Und hier kommt nochmal mit hinzu, dass wir unter Umständen neue Anforderungs- oder Anpassungsprozesse in dem Tag haben, also beispielsweise eine Veranstaltung, bei der wir auf der Bühne stehen müssen und reden müssen, oder eine wichtige Aufgabe beruflich oder privat, eine stressige Situation, wo Cortisol eben auch nochmal sich mit verändern würde. Ein einzelner Cortisolwert, das nochmal ganz klar zu unterstreichen, ist und bleibt eine Momentaufnahme. Tageszeit, Schlaf, Wachrhythmus, akuter Stress, Erkrankungen, Medikamente und noch viele weitere Faktoren beeinflussen die Werte und dementsprechend auch die Interpretation eines einzelnen Wertes. Und von daher ist es kritisch zu sehen, wenn man sich überlegt und vielleicht gehört hat, dass man für Cortisol mal fasten sollte, dass man vielleicht anfängt, selbst mal in den Test zu gehen und mal zu schauen, wie die eigenen Cortisolwerte sind, und man weiß nicht genau, wie man damit umgehen sollte. Auch das wird von Fachgesellschaften definitiv abgelehnt oder entsprechend wird auch davor gewarnt, einfach nur bei unspezifischen Beschwerden Selbsttests durchzuführen, um einen Cortisolüberschuss dann dementsprechend zu interpretieren. Das sollte schon in die ärztliche oder therapeutische Hand gegeben werden. Na gut, aber dennoch stellt sich die Frage, woher kommt jetzt dieser Trend, diese Vorstellung Cortisolfasten? Und was ist damit eigentlich im Konkreten gemeint? Also wir haben es schon versucht anzudeuten, so wie es dargestellt wird oder benannt wird, böses Cortisol, das muss reduziert werden. Cortisol-Detox, wie gesagt, sind weitere Begriffe, die man so findet. Also einfach mal detoxen vom Cortisol oder einen Reset, eine Art Neustart zu setzen. Das sind Begriffe, die dann mit unterschiedlichen Maßnahmen und Empfehlungen zusammengefasst werden. Ich habe unterschiedliche Dinge gefunden und wenn man die durchgeht und hört, dann haben die an manchen Stellen auch ihre Berechtigung. Also beispielsweise morgens nach dem Aufstehen erstmal kein Smartphone zu verwenden oder Kaffee zu reduzieren oder eben nicht direkt morgens zu trinken, sondern später zu trinken. Nicht nüchtern intensiv Sport zu treiben, regelmäßiges Essen, ausreichender Schlaf, Meditieren, Spaziergänge, Atemübungen, gerade so langsame Atemübungen, grundsätzlich weniger hochintensives Training und Blutzuckerschwankungen vermeiden. Also von daher kommen da auch viele Ernährungsempfehlungen mit dazu. Und wie gesagt, einige der Maßnahmen können durchaus in einem Gesamtpaket sinnvoll sein, das möchte ich dem auch gar nicht absprechen, aber die Erklärung ist dann häufig falsch. Wer ausreichend schläft, regelmäßig körperlich aktiv ist und Erholungsphasen einplant und chronische psychosoziale Belastungen, wenn möglich, reduziert oder eben auch vielleicht besser damit umgehen kann, verbessert dann möglicherweise seine Stressregulation und dann auch die Cortisolausschüttung. Aber das ist ja kein Cortisolfasten. Man entgiftet ja nicht den Körper von Cortisol. Das macht einfach auch überhaupt keinen Sinn. Der Begriff suggeriert uns, Cortisol ist eine schädliche Substanz und deren Konzentration sollte möglichst niedrig sein. Und genau das ist physiologisch falsch. Und dementsprechend wird auch hier solche Begrifflichkeiten, auch ich habe auch da etwas recherchiert, wenn so Fachgesellschaften sich zu diesen Begrifflichkeiten wie auch Cortisol-Detox mit äußern, es keinen Sinn macht, die unspezifisch zu senken oder alles auf einen Hypercortisolismus zu diagnostizieren. Es ist und bleibt ein lebensnotwendiges Hormon und die Rhythmik, die muss auf jeden Fall stimmen. So, und dann nehme ich mir mal einen Teil raus, weil der häufig auch erwähnt wird. Wie sieht's denn eigentlich morgens mit Kaffee aus? Macht es Sinn, morgens wirklich auf Kaffee zu verzichten? Und das ist meines Erachtens ein schönes Beispiel, wie aus Physiologie schnell dann eine Social-Media-Regel wird. So, das Argument lautet häufig, morgens ist Cortisol ja ohnehin hoch, also sorgt für Energiebereitstellung. Und ja, auch Kaffee erhöht im weiteren Schritt erstmal andere Stresshormone wie Adrenalin und Noradrenalin und dann dementsprechend auch Cortisol. Und man soll also einen Abstand halten, damit es nicht zu viel wird. 60 bis 90 Minuten sollte man auf jeden Fall warten. Das klingt jetzt erstmal logisch. Aus einem physiologischen Mechanismus folgt aber eben keine klinisch relevante Empfehlung, dass Kaffee unmittelbar nach dem Aufstehen aufgrund dieses schon bestehenden Cortisol Awakening Response grundsätzlich gesundheitsschädlich wäre, ist überhaupt nicht belegt. Wenn jemand auf Kaffee reagiert oder quasi schlecht verträgt oder auch schon Schlafprobleme entwickelt hat, Unruhe bekommt oder sowieso größere Mengen konsumiert, sieht die Situation natürlich anders aus, aber das muss man individuell betrachten. Das hat weniger rein mit Cortisol zu tun. Und was eben auch nicht funktioniert, ist daraus eine allgemeingültige 60 oder 90 Minuten Regel abzuleiten, wo man sagt, naja, dann mach für deinen Cortisol-Detox doch einfach keinen Kaffee direkt am Morgen. Gleichzeitig gilt bei vielen der Maßnahmen, dass sie in individuellen Situationen hilfreich sein können. Wenn wir in die Rhythmik zurückkehren wollen, dann helfen uns aber unter Umständen auch gezielte Stressreize, wie beispielsweise auch Kälte- oder Hitzereize. Und auch das Thema des intermittierenden Fastens kann eine Rolle spielen, weil es quasi ein physiologischer Stressor ist. Man muss natürlich individuell berücksichtigen, ob vielleicht auch eine Vorerkrankung oder Ähnliches mit besteht, wo es nicht eine direkte Indikation gibt. Aber im Grundsatz ist es ein natürlicher Reiz, der letztendlich in unseren Alltag auch mal wieder mit zurückkehren kann. Von daher ist neben dem Detox-Gedanken nicht nur alles auf Entspannung ausgelegt, sondern im Idealfall der bestmögliche Umgang und dafür gezielte hormetische Stressreize. So, wie ich eben schon mal erwähnt habe, finde ich es wichtig, dass man nochmal diese Unterscheidung zwischen den Begrifflichkeiten Cortisol, das ist also hinten mit einem L geschrieben, versus Cortison, was viele auch aus der Therapie kennen, nochmal unterscheidet. Die Begriffe werden häufig synonym verwendet, aber biochemisch sind sie nicht ganz identisch. Ja, das heißt, im Körper sprechen wir typischerweise über Cortisol. Es ist die deutlich aktivere Form und dann gibt es Cortison, die ist weitgehend inaktiv. So, und dann gibt es im Körper verschiedene Hydroxysteroid-Dehydrogenase-Enzyme, die Cortisol umwandeln können von Cortisol zu Cortison, lokal da, wo es quasi notwendig ist. So, und dann gibt es die Begrifflichkeit Cortison, auch mit K geschrieben. Das kennen viele im therapeutischen, ärztlichen, medizinischen Bereichen, ist das Alltag, dass Cortison eingesetzt wird, aber häufig eben als Sammelbegriff für verschiedene Glukokortikoide, die verwendet werden. Nun Hydrocortison, Prednisolon, Dexamethason, viele der Begriffe, die man schon mal gehört hat. Und diese Medikamente nutzen gezielt diesen stark antiinflammatorischen Effekt, immunsuppressiven Effekt oder Wirkung, weil quasi dieses Cortison auch an Glukokortikoidrezeptoren andockt. Und wenn es eine medizinische Indikation dafür gibt, dann macht das auch durchaus Sinn. Bei längerer oder höherer dosierter Therapie können dann aber allerdings auch typische systemische Nebenwirkungen entstehen. Aber die Nebenwirkungen einer hochdosierten pharmakologischen Glukokortikoidtherapie sind noch kein Beweis dafür, dass unser körpereigenes Cortisol grundsätzlich schädlich ist. So, und in der Begrifflichkeit des sogenannten Cushing-Syndroms, also pathologischer Hypercortisolismus, Das ist etwas, was die einen oder anderen schon gehört haben und andere kennen vielleicht auch Morbus Cushing. Auch hier lohnt sich nochmal eine kurze Unterscheidung. Das Cushing-Syndrom ist quasi der Oberbegriff für die klinischen Folgen eines chronischen Cortisolüberschusses. Und der kann entstehen durch von außen zugeführte Glukokortikoid-Therapie oder Präparate oder eben auch durch Nebennierentumoren, die Cortisol produzieren oder Tumore oder im Speziellen auch Adenomen, die ACTH produzieren an der Hypophyse. Und dieses Thema haben wir beim Morbus Cushing. Das ist eine sehr konkrete Ursache, ein ACTH produzierendes Hypophysenadenom. Also jeder Morbus Cushing verursacht ein Cushing-Syndrom, aber nicht jedes Cushing-Syndrom ist ein Morbus Cushing. Das nur nochmal zur Einteilung. Wenn Cortisol zu viel im System ist, ein Hypercortisolismus mit klarer medizinischer Indikation, was nicht im Alltag bedeutet, dass das für alle eben der Fall ist, obwohl man ein hohes Stressempfinden hat oder vermutet, dass es einfach zu viel Cortisol ist. Und für mich hat sich auch hier in der Recherche, in der Vorbereitung eben auch eine wichtige Frage und auch eine Alltagsfrage aus dem therapeutischen Kontext gestellt. Was ist eigentlich, wenn wir zu wenig Cortisol haben? Und diese Betrachtung fehlt komplett in dieser Social-Media-Diskussion oder dem Aufbringen dieses Themas. Es ist eigentlich nicht präsent, zumindest ist es mir nicht wirklich begegnet. Vor allen Dingen dann, wenn wir über Cortisol-Fasten oder Detox sprechen. Denn wenn Cortisol angeblich das Problem ist, müsste ja möglichst wenig Cortisol besonders gesund sein. Und es ist genau das Gegenteil der Fall. Es gibt auch hier echte Nebenniereninsuffizienzen, dann kann quasi kein Cortisol oder nicht ausreichend bereitgestellt werden. Und das kann sehr lebensgefährlich werden, wenn wir zu wenig Cortisol im System haben. Cortisol ist kein optionales Stresshormon, es ist definitiv lebensnotwendig. Was wir aber auch hier in der Begrifflichkeit häufig hören, ist eben so eine adrenerge Erschöpfung. Ist auch ein eher unspezifischer Ausdruck für Erschöpfung oder Ermüdungserscheinungen, die auftreten, die gerne mit der Nebenniere in Verbindung gebracht werden. Auch hier ist es im Regelfall nicht wirklich ein zu wenig produzieren, sondern eine falsche Rhythmik. Das erkennt man beispielsweise in einem Cortisol-Tagesprofil und man weiß, dass bei Menschen mit Burnout beispielsweise oder in Erschöpfungszuständen und einem subjektiv hohen Gefühl an Stressbelastung, dass die Cortisolwerte wirklich niedriger liegen können. Aber auch hier haben wir nochmal eine andere Betrachtung und nochmal, zu wenig Cortisol ist dann für die Tagesrhythmik, für den Stoffwechsel und auch für die Stressverarbeitung, für die Wahrnehmung nicht optimal. So, und um dann relativ klar zu werden, es geht nicht darum, Cortisol möglichst niedrig zu halten oder auch sich keinen Anpassungsprozessen mehr auszusetzen, ganz im Gegenteil. Stress sollte wieder situations- und zeitgerecht reguliert werden. Und dafür, glaube ich, gibt es unterschiedliche Maßnahmen, die vielleicht schon rausgeklungen sind. Für mich an oberster Priorität zur Regulation der Cortisolachse, dieser HPA-Achse und einer zeitgerichteten, optimalen, situationsgerichteten Hormonausschüttung. Und das passt sehr gut in einen naturheilkundlichen Kontext rein, ist den zirkadianen Rhythmus zu stabilisieren. So, und wie kann ich das relativ gut umsetzen? Was sind hilfreiche Maßnahmen? Wichtig ist im Idealfall die Tagesrhythmik, die Tag-Nacht-Rhythmik möglichst regelmäßig zu gestalten. Das heißt möglichst regelmäßige Schlaf- und Aufstehzeiten. Das heißt im Idealfall zur gleichen Zeit im Abend ins Bett zu gehen und zu schlafen und zur gleichen Zeit am Morgen aufzustehen, weil hier kriegt der Biorhythmus, der Tag-Nacht-Rhythmus genau die Information, die er letztendlich braucht und kann in eine natürliche Rhythmik auch zurückkehren. Bei wem das im Moment noch nicht so vorhanden ist oder auch morgens merkt, na, mein Cortisol-Awakening-Response kommt gar nicht, da hilft es vor allen Dingen, morgens den Tag mit Licht zu starten. Auch das könnte man vielleicht mal hören bei dem Cortisol-Detoxen. Und hier wird es vielleicht aber auch anders beschrieben. Licht am Morgen erhöht quasi meine Wachheit und auch meine physiologische Cortisol-Ausschüttung. Und auch hier gilt natürlich Regelmäßigkeit als ein wichtiger Faktor. So, ausreichend Licht dann auch über den Tag hinweg. Und der Tag endet 12 Stunden, rein biorhythmisch 12 Stunden nach dem Aufstehen. Das bedeutet, dass man zum Abend hin eher in die Dunkelheit geht. Nachts sowieso, wenn wir schlafen. Aber natürlich sollte man versuchen, auch Lichtquellen am Abend zu reduzieren, weil mehr Licht auch wieder mehr Cortisol bedeuten würde. So, dann ist hilfreich, dass wir auch Bewegung mit einbauen und Bewegung jetzt nicht verbannen, weil regelmäßige körperliche Aktivität auch wirklich langfristig die Stressregulation und dementsprechend auch die physiologische Cortisolausschüttung mit beeinflussen kann. Training selbst oder Bewegung ist ein physischer Stressor, gar keine Frage, aber er ist nicht primär schlecht. Training funktioniert ja genau deshalb, weil wir eine Belastung erzeugen und anschließend adaptieren. Und das ist quasi mit ein Ziel. Auch hier spielt Cortisol eine nicht unwichtige Rolle. Problematisch wird es eher, wenn die Belastung zu hoch ist, vielleicht auch falsch geteilt ist am Tag, also zu spät am Abend, könnte eine Rolle mitspielen. Unzureichende Regeneration, und das bezieht sich vor allen Dingen natürlich auch auf den Schlaf oder grundsätzlich Schlafmangel, zu wenig Energiezufuhr, das ist vor allen Dingen interessant für Menschen, die meinen, wir müssten Gewichtsreduktion über Kalorienrestriktion und mehr Bewegung kombinieren, und vielleicht fehlt an manchen Stellen auch über längere Zeiten vor allen Dingen auch Energieverfügbarkeit. Ja, und wenn natürlich dazu noch psychosoziale, psychoemotionale Stressoren hinzukommen. Das heißt, wir müssen unsere Energieverfügbarkeit sicherstellen. Da kann ein regelmäßiges Essen im Regelfall eine Unterstützung sein oder auch seine Energie mit abzudecken. Aber wie eben schon erwähnt, ein physiologischer Stressor, auch mal eine Mahlzeit ausfallen zu lassen, kann durchaus ein guter Regulator sein, dass man sich daran anpassen muss, adaptieren muss und die Cortisolausschüttung mit angepasst werden kann. Schlaf steht ganz oben. Ich glaube, das ist relativ klar. Und auch das Thema der psychologischen Stressoren, ich habe es jetzt mehrfach heute erwähnt, die sind ebenfalls wichtig mit zu berücksichtigen. Wie bewertet mein Gehirn das, was eigentlich passiert ist? Wie ist so meine Kontrollierbarkeit, Vorhersagbarkeit? Wie ist die soziale Sicherheit, die individuelle Bewertung und die Beeinflussung von Stressreaktionen? Und um die Regeneration zu unterstützen, hilft unter Umständen gerade der Austausch mit lieben Menschen, soziale Kontakte, soziale Interaktionen, aber unter Umständen auch die Anwesenheit oder das Leben oder draußen sein in der Natur. Auch hier, das wird häufiger erwähnt, Atemtraining, Atemregulation kann eine hilfreiche Komponente sein. Oder eben auch der Austausch mit therapeutischem Personal im Kontext einer Gesprächstherapie kann eine helfende Unterstützung sein. Das alles nicht, weil diese Dinge dann Cortisol detoxen, sondern weil sie helfen, Stress und Erholungssysteme situationsgerecht zu regulieren. Vielleicht sollten wir Cortisol nicht als Stresshormon betrachten. Ich weiß, auch ich habe es heute mehrfach als Stresshormon bezeichnet oder vom Stresssystem gesprochen. Besser ist, und ich versuche das jetzt auch mit zu übernehmen, es als Anpassungs-Adaptationshormon zu bezeichnen. Wenn morgens unser Cortisol ansteigt, dann ist das Anpassung. Wenn wir Sport treiben und unser Cortisol steigt, dann passen wir uns an diese Situation an. Und wenn wir eine Infektion haben und die HPA-Achse aktiv wird, dann ist das auch Anpassung. Und wenn wir kurzfristig psychischem Stress ausgesetzt sind, ist das auch zunächst Anpassung. Gesundheit bedeutet deshalb nicht, möglichst wenig Stressreaktion zu haben. Gesundheit bedeutet, eine angemessene Reaktion erzeugen zu können und anschließend wieder zurückzukehren. Das Problem ist also nicht Aktivierung, das Problem kann die fehlende Flexibilität zwischen Aktivierung und Regeneration sein. Cortisol hat seinen schlechten Ruf wirklich, wenn überhaupt, nur teilweise verdient. Ein chronisch krankhafter Cortisolüberschuss kann erhebliche gesundheitliche Konsequenzen haben. Das Cushing-Syndrom zeigt uns sehr deutlich, was langfristig zu viel Glukokortikoid-Wirkung im Körper anrichten kann. Aber daraus zu schließen, wir müssen Cortisol möglichst weit reduzieren, ist der falsche Ansatz. Wir brauchen Cortisol für unseren Stoffwechsel, für unseren Kreislauf, für die Regulation unseres Immunsystems, für unsere Reaktion auf Belastung und sogar dafür, morgens leistungsfähig in den Tag zu starten. So, und damit bin ich am Ende mit der Einschätzung rund um Cortisol-Fasten, Cortisol-Detox oder ein Reset setzen. Ich hoffe, dass ich einen guten Überblick zum Thema Cortisol geben konnte, zum Thema Stresssystem vielleicht auch schon einen ersten Einblick. Wenn ihr Fragen zu dem Thema habt, dann freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr uns direkt hier unter der Episode kommentiert. Gerne alles da lasst. Wie ist euer Stresslevel? Wie ist euer Bezug zu Cortisol? Team Pro oder Contra Cortisol, das würde mich natürlich auch interessieren. Und wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert und eine Bewertung da lasst. Und ich freue mich jetzt auf die nächste Episode und sage bis dann und alles Gute.
Revolutionäre Perspektiven auf Gesundheit und Krankheit. Paracelsus Lab. Paracelsus Lab. Der Podcast der Paracelsus Gesundheitsakademien. Mehr Infos auf Paracelsus.